Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben ja als Lesung bereits den ersten Teil des heutigen Predigttextes gehört und gelesen, damit der Text dann nachher und jetzt gleich nicht zu lang am Stück wird. Wir lesen miteinander weiter ab Vers 12. Paulus also war nach Damaskus gebracht. Da war ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, Ananias, der ein gutes Zeugnis hatte bei allen Juden, die dort wohnten. Der kam zu mir und trat herzu und sprach zu mir: Saul, lieber Bruder, sei sehend. Und ich sah ihn zu derselben Stunde. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat dich verordnet, dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten sehen und die Stimme aus seinem Mund hören. Denn du wirst für ihn vor allen Menschen Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe an den Namen des Herrn. Es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam und betete im Tempel, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah. Da sprach er zu mir: Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach: Herr, sie wissen selbst, dass ich die, die an dich glaubten, gefangen nahm und schlagen ließ in den Synagogen hin und her. Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Wohlgefallen an seinem Tod und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Und er sprach zu mir: Geh hin, denn ich will dich ferne unter die Heiden senden. Sie aber hörten ihm zu bis zu diesem Wort und erhoben ihre Stimme und sprachen: Hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er lebt. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema die unverständliche Ablehnung des Evangeliums. Darauf läuft ja dann die ganze Geschichte hinaus auf diesen letzten Vers. Hinweg mit einem solchen von der Erde, es darf nicht sein, dass er lebt. Und wir sehen, wie sich das ganz interessant durch die Geschichte hindurch entwickelt, dieser ganzen Rede des Paulus. Bruder Ritzel hat schon gesagt, knüpft an die Gefangennahme des Paulus im Tempel. Sie hatten ihn dort ergriffen, weil man ihm vorgeworfen hatte, er habe den Tempel entweiht und einen unbeschnittenen Heiden ins Heilige gebracht. So schleifen sie ihn hinaus in den Vorhof und beginnen wild auf ihn einzuschlagen. Die Römer sehen das von der Burg Antonia aus und greifen ein, kommen, wer letztes Mal nicht da war, beim letzten Predigt hier über die Treppe irgendwo runter. Der örtliche Befehlshaber, der Militärtribun mit mehreren hundert Mann, er lässt Paulus fesseln und bringt ihn von der tobenden jüdischen Volksmenge weg zur Burg Antonia. Und oben auf der Mauer des Tempels am Eingang zur Burg bittet Paulus nun den Militärtribun, ob er zum Volk sprechen darf. Der Militärtribun willigt ein und genau da geht nun heute die ganze Geschichte, der Bericht weiter. Paulus tritt auf die Stufen, so berichtet Lukas, es ist interessant, wie detailliert Lukas diese Details erzählt. Es handelt sich also um irgendwelche Stufen, von denen Paulus einen erhöhten Standpunkt hat und so gut sichtbar zur aufgebrachten Menge auf dem Tempelplatz reden kann. Er winkt mit der Hand, das war die typische Geste des Redners, des Römischen, da so eine römische Statue eines Redners, das Zeichen: Gebt mal Ruhe, ich habe was zu sagen. Das war allgemein üblich. Das war allgemein verständlich und augenblicklich entsteht eine große Stille. Auch das ist überraschend, dass die aufgebrachte Menge sofort zur Ruhe kommt. Das sind ja Tausende und Abertausende, die dicht gedrängt dort unten auf dem Tempelplatz stehen und toben wie die Irren. Aber als Paulus die Hand hebt, herrscht Ruhe. Es ist ein Interesse da zu hören, was dieser Paulus zu sagen hat. Dass der von ihnen schon übel zugerichtete sich ihnen jetzt zuwendet und zu ihnen sprechen will, das mag sie auch verblüfft haben. Und jetzt sind sie begierig zu hören, was er zu sagen hat. Noch einmal, wahrscheinlich ein letztes Mal, darf Paulus hier in Jerusalem zu seinen geliebten Volksgenossen reden. Das ist ja das Faszinosum auch. Obwohl sie ihm immer und immer und immer wieder übelst mitgespielt haben, liebt Paulus dieses Volk. Und sagt im Römerbrief, wenn ich mich recht erinnere, wenn es was nützen würde, er würde sein eigenes Leben hingeben, damit sie gerettet werden. Und so läuft Paulus reden, den gewaltigen Tempel vor Augen. Es ist eine atemberaubende Kulisse für diesen Moment und davor die Menschen, für die Jesus am Kreuz sein Leben gegeben hat. Und nun folgt einer der großen Predigten der Apostelgeschichte. Paulus wählt als Sprache Hebräisch, die Sprache seines Volkes. Er steht auf dem heiligsten Platz der Juden, richtet sein Wort an seine jüdischen Volksgenossen. Was liegt näher, als sie in ihrer gemeinsamen Muttersprache anzusprechen? Das hat natürlich System, wir sehen gleich, angefangen von der Sprache, dass Paulus in seiner ganzen Einleitung die Gemeinsamkeit betont. Was Paulus dann sagt, ist nicht in erster Linie eine Verteidigungsrede, es ist eine Zeugnisrede. Paulus erzählt seinen jüdischen Volksgenossen, wie er vom Christenverfolger Saulus zum Christusbezeuger Paulus geworden ist. Er erzählt vom Eingreifen Gottes in sein Leben, das dabei war, in die völlig falsche Richtung zu laufen. Gut gemeint und schlecht gemacht. So war das Leben des Paulus, bis ihm vor Damaskus der auferstandene Herr begegnet. Als die Juden Paulus in ihrer Sprache reden hören, wird die Stille noch größer. Viele der hier Versammelten werden den Paulus nicht gekannt haben. In Jerusalem war er zwar bekannt wie ein bunter Hund, aber hier zum Pilgerfest waren Hunderttausende aus aller Herren Länder gekommen und viele von ihnen hatten von Paulus wahrscheinlich nur wenig oder nichts gehört. Jetzt hat er ihre ganze Aufmerksamkeit. Paulus sagt ihnen als erstes, ich bin ein jüdischer Mann. Ich bin ganz und gar einer von euch. Zwar ist er in Tarsus geboren, aber erzogen wurde er hier in Jerusalem zu den Füßen Gamaliels. Der Name Gamaliel hat unzweifelhaft gewaltigen Eindruck gemacht. Gamaliel war der berühmteste Rabbi seiner Zeit. Zu seiner Zeit gewissermaßen das, was der Albert Einstein in seiner Zeit in der Physik war, das war Rabbi Gamaliel in der Theologie zur Zeit des Paulus. Er war außerdem der Enkel eines ebenfalls hochberühmten Rabbi Hillel. Beide waren Großvater und Enkel Vertreter eines gemäßigten Pharisäismus. In dieser Eigenschaft kennen wir Gamaliel, Apostelgeschichte 5. Da waren die Apostel vor den Hohen Rat geschleppt worden. Aus Eifersucht wollten ihnen die Sadduzäer verbieten, das Evangelium weiterzusagen. Und da tritt Gamaliel auf mit dem bekannten Rat, lasst ab von diesen Menschen, denn wenn ihr Werk von Menschen ist, wird's untergehen. Ist's aber von Gott, könnt ihr's nicht aufhalten, damit ihr nicht erfunden werdet als solche, die gegen Gott streiten wollen. Auf diesen weisen Rat des Gamaliel hin wurden damals dann die Apostel entlassen, unbehelligt. Über Gamaliel heißt's in der Mishnah, mit dem Tod Rabban Gamaliels des Alten hörte die Ehrfurcht vor dem Gesetz auf und starben Reinheit und Enthaltsamkeit. Die Mishnah war die Auslegung des Alten Testaments und war gleich nach dem Alten Testament praktisch mit die bedeutendste Schrift des Judentums. Und da haben wir dieses große Zeugnis über den Rabbi Gamaliel. Mit ihm hörte die Ehrfurcht vor dem Gesetz auf und starben Reinheit und Enthaltsamkeit. Besser als 100 und 1000 Geschichten bezeugt dieses eine Wort die große Wertschätzung, die Gamaliel im jüdischen Volk genossen hat. Und Paulus kann nun sagen, Schüler dieses berühmten und allseits hochgeachteten Lehrers war ich zu seinen Füßen gelehrt mit allem väterlichen Fleiß, mit allem Fleiß im väterlichen Gesetz und war ein Eiferer für Gott, gleich wie ihr es heute seid. Gleich wie ihr. Das wichtige Stichwort des Paulus, die Betonung der Gemeinschaft. Gleich wie ihr. Paulus ist doch kein Verächter der göttlichen Ordnungen. Er hat die genaueste Unterweisung im Gesetz erhalten, die überhaupt möglich war. Auf der Grundlage dieser Unterweisung und darüber noch weit hinausgehend in seinem Eifer für das Gesetz der Väter hat er die christliche Gemeinde verfolgt bis in den Tod. Wo er ihrer habhaft werden konnte, hat er sie ins Gefängnis geworfen. Und für alle, die diesbezüglich nicht mit entsprechenden Kenntnissen ausgestattet sind, die Diaspora-Juden, die zum Pilgerfest gekommen waren, werden vieles davon nicht direkt mitbekommen haben. Für die weist er hin auf die hohen Priester und den ganzen Hohen Rat. Das sind seine Zeugen. Von denen hat er schriftliche Vollmacht bekommen, die Gemeinde Jesu auch in Damaskus zu verfolgen. Also die höchsten Autoritäten des jüdischen Volks kann Paulus als Zeugen für seine Gesetzestreue, für seinen Eifer fürs Gesetz der Väter benennen. Paulus war ein frommer Überflieger, der Shootingstar der Jerusalemer Szene, der jüdische Hoffnungsträger, wie Karl Theodor zu Gutenberg in der Politik, bevor er über seine Doktorarbeit gestolpert ist. Nun ist die große Frage, was hat diesen Paulus umgekrempelt? Eine Doktorarbeit hat er nicht geschrieben. Was hat ihn zu Fall gebracht? Hat er sich von diesen Christen beschwatzen lassen? Das ist die Frage, die logischerweise für alle an diesem Punkt im Raum steht. Und auf diese Frage antwortet nun das große Zeugnis des Paulus. Nicht irgendwer hat ihn zu Fall gebracht. Gott selber war's, der ihm begegnet ist. Vor Damaskus trifft ihn plötzlich ein helles Licht vom Himmel. Die Symbolik ist klar in der Bibel. Unten ist der Hades, die Welt des Todes, der Verlorenheit. Unten ist auch der Abyssos, der Abgrund, in dem die Dämonen aufbewahrt werden für ihren Zeitpunkt. Oben im Himmel, das ist die Welt Gottes. Und von da, von oben herab, kommt dieses Licht. Das Licht, das Paulus umleuchtet, ist nicht die Sonne, die brennt ohnehin schon in mittäglicher Sonnenglut. Dieses Licht ist ein ganz anderes, leuchtend voll übernatürlicher Kraft. Gepackt von dieser Kraft fällt Paulus zu Boden und hört eine Stimme. Sie fragt ihn: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Urplötzlich steht Paulus vor dem, dessen Gemeinde er verfolgt. Er war sich doch so sicher gewesen, dass dieser Jesus ein von Gott Verfluchter war, einer, der längst unten im Hades vor sich hinschmort. Aber nun ist er da. Sein Licht umflutet ihn, seine Stimme erklingt vom Himmel herab. Von Gottes Welt her spricht dieser Jesus. Und er stellt sich unmissverständlich vor: Ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Jesus war damals ein sehr häufiger Vorname. Der Zusatz der Nazarener war deshalb nötig, um alle Missverständnisse auszuschließen. Nicht irgendein Jesus, die gab es zu Tausenden. Der eine. Unzweifelhaft dieser Jesus, den sie gekreuzigt hatten, der lebt. Der war im Himmel bei Gott. Und nun glaubt Paulus an Jesus, weil er ihn gesehen hat. Er kann nicht anders. Das Zeugnis des Auferstandenen ist zu überwältigend. Und Paulus berichtet so genau, und uns wird es auch wieder so genau berichtet. Apostelgeschichte, vorher haben wir es ja auch schon Kapitel 9 berichtet bekommen. Aber es ist so wichtig, dass wir immer wieder mit hineingenommen werden in dieses göttliche Geschehen. Das ist ja nicht nur für den Paulus überwältigend, das soll auch für uns überwältigend sein. Der folgende Vers 9 gibt Auslegern immer wieder Rätsel auf. Vielleicht seid ihr beim Bibellesen selber auch schon mal drüber gestolpert. Paulus berichtet hier, Kapitel 22, die aber mit mir waren, sahen das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Als direkt die Begegnung des Paulus vor Damaskus mit Jesus berichtet wird, Kapitel 9, scheint das Gegenteil dazustehen. Da heißt es, die Männer aber, die seine Gefährten waren, hörten wohl die Stimme, sahen aber niemand. Und gibt es schlaue Leute, die sagen, aha, die Bibel widerspricht sich. Das eine Mal heißt, sie sahen, hörten nicht. Das zweite Mal heißt, sie hörten, aber sahen nicht. Was stimmt nun? Wenn wir genau hinsehen, was geschrieben steht, ich sage immer wieder, Theologie ist einfach lesen, was da steht. Und ein bisschen mitdenken, dann lässt sich das Rätsel wohl schnell lösen. Apostelgeschichte 9,7 sagt, die Begleiter des Paulus sahen niemand. Es heißt nicht, sie sahen nichts. Sie sahen niemand. Genau lesen, was da steht, in der genauen, exakten Differenzierung. Sie sahen niemand, sie sahen keine Person. Das heißt im Umkehrschluss, Paulus sah jemanden. Sonst müsste man nicht betonen, dass die niemand sahen. Paulus sah jemanden. Paulus sieht den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und so wird er Zeuge der Auferstehung und erfüllt damit augenblicklich die Voraussetzung eines Apostels. Ananias bekräftigt das denn übrigens nochmal in diesem Vers 14. Der Gott unserer Väter hat dich verordnet, dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten sehen und die Stimme aus seinem Munde hören. Sehen und hören, persönliches Sehen und Hören sind ja Voraussetzung dessen, dann auch ein wirklicher glaubwürdiger Zeuge zu sein. Also Paulus sieht Jesus, seine Begleiter, aber sehen Jesus nicht. Das Licht haben sie sehr wohl gesehen, nicht aber die Person. Und diese Unterscheidung dürfen wir genauso auf die Stimme übertragen. Sie hören wohl den Klang der Stimme, aber sie verstehen nicht, was sie sagt. Denn Jesus spricht nicht zu ihnen, er spricht zu Paulus. Ihn beruft Gott zu seinem Apostel und nicht die anderen. Zugleich aber, und darin stimmen beide Berichte sowieso direkt und offenkundig überein, machen sie deutlich, was Paulus hier erlebt, war keine Spinnerei. Das war keine Fantasterei. Das waren nicht die Visionen eines überspannten Geistes. Das war ein wirkliches Geschehen, das auch die anderen hören und sehen konnten, wenn auch nicht in den Einzelheiten. Aber das übernatürliche Geschehen an sich, dass hier eine übernatürliche Kraft aus dem Himmel nach Gott greift, nach Paulus greift, das bekommen sie mit. Diese Tatsache ist für das Gewicht dieses Ereignisses von höchster Bedeutung. Paulus ist keiner geistlichen Fata Morgana aufgesessen. Der lebendige Gott hat direkt und persönlich nach Paulus gegriffen und ihn zu dem Dienst berufen, den er seither tut. Und damit muss jedem Hörer einleuchten, dass Paulus gar nicht anders kann, als so von Gott überwältigt, dieser Berufung Gottes zu folgen. Das ist auch der Grund, warum der Paulus das als seinen jüdischen Volksgenossen in dieser Situation erklärt. Begreift, was Gott getan hat. Und was ich zwingenderweise tun muss, und die Klarheit der Berufung führt Paulus dann im Weiteren aus, ich sprach aber, Herr, was soll ich tun? Und der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus, da wird man dir von allem sagen, was dir zu tun verordnet ist. Alles, was nun geschieht, geschieht auf ausdrücklichen Befehl des Herrn. So wie er es für den Paulus verordnet hat, von Mutterleib an, Galaterbrief dann. Und es geht weiter in einer guten jüdischen Tradition. In Damaskus war ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz. Ananias, der ein gutes Zeugnis bei allen Juden hatte, die dort wohnten. Nicht irgendeinem Sektierer fällt Paulus nun in Damaskus in die Hände, sondern wieder Gott selber schickt einen Mann, der nach dem Gesetz lebt, ein guter Jude, der einen guten Ruf hat bei allen Juden in Damaskus. Und dieser Mann, dieser gute Jude, bestätigt Paulus ausdrücklich die Berufung Gottes. Nicht irgendeines Gottes, der Gott unserer Väter. Nicht ein Gott der Heiden, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Paulus redet zu Juden. Jedes Wort hat Gewicht, jedes Wort hat Bedeutung. Der Gott unserer Väter hat dich verordnet, dass du seinen Willen erkennst. Denn du wirst für ihn vor allen Menschen Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Sehen und hören. Paulus wird von Ananias sofort unter die Augenzeugen des Evangeliums eingeordnet. Gesehen und gehört. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe an den Namen des Herrn. Paulus wird also von Ananias getauft und Glied der christlichen Gemeinde. Damit ist er aber nicht vom alttestamentlichen Bundesvolk Israel abgefallen. Er gehört weiter zum auserwählten Volk Gottes. Als frommer Jude geht er bei nächster Gelegenheit wieder in den Tempel. Während er dort ist, gerät er in Verzückung und sieht Jesus ein weiteres Mal. Im Jerusalemer Tempel sieht Paulus den gekreuzigten Christus. Liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir uns jetzt gewissermaßen jüdische Ohren am Kopf anschrauben, damit wir die Ungeheuerlichkeit dieser Aussage für jüdische Ohren verstehen. Der, den sie als Gotteslästerer gekreuzigt haben, der meldet sich im Tempel Gottes zu Wort. Wer aber kann sich im Tempel Gottes zu Wort melden, außer Gott selber? Wir kommen später noch auf das Faszinosum zurück, dass nicht spätestens hier der Sturm der Entrüstung losbricht. Es lässt sich nicht ganz klären, wann dieser Aufenthalt des Paulus in Jerusalem war. Es spricht manches dafür, dass es gleich nach seiner Flucht aus Damaskus war. Die Eindrücke waren für Paulus überwältigend und grundstürzend gewesen, wirklich grundstürzend im wahrsten Sinn des Wortes. Ein geistlicher Tsunami hatte sein Leben überrollt, nicht nur die Aufbauten, die Fundamente seines bisherigen Lebens waren weggespült, zermalmt und pulverisiert, so wie der Tsunami vor einer guten Woche Küstenorte Japans zermalmt und pulverisiert hat. Dieses Erlebnis hatte der Paulus in seinem Innern, in seiner geistlichen Welt. Dass Paulus nach diesen aufwühlenden Erlebnissen die Begegnung mit Gott sucht und dazu den Tempel in Jerusalem aufsucht, wäre nur allzu verständlich. Dieser Ort ist gewissermaßen der letzte Bürge, dass es in dieser ganzen Geschichte geistlich mit rechten Dingen zugeht. Es hatte für Paulus eminente Bedeutung, dass dieser Jesus, dem er vor Damaskus begegnet ist, ihm nun auch im Tempel begegnet. Das ist die Gewähr, dass es der gleiche Gott ist, der zu ihm spricht, dass er nicht einer fremden Verführungsmacht aufsitzt. Es hätte sich dann um einen ganz kurzen Aufenthalt in Jerusalem gehandelt, den Paulus um seiner Kürze willen in Galater 1 nicht erwähnt. Aber wir müssen sagen, wir wissen es nicht sicher, wann dieser Punkt im Tempel war. Sicher ist nur, im Jerusalemer Tempel hat Paulus noch einmal den Herrn gesehen. Diesmal genau unterschieden in einer Vision. Er geriet in Ekstase. Die Erscheinung vor Damaskus war eine andere, war eine viel direktere. Aber auch hier nochmal der Herr spricht. Und der Herr hat eine Botschaft für ihn: Eile und gehe schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Wer wird dieses Zeugnis nicht annehmen? Die meisten Ausleger meinen, es ginge um das Zeugnis des Paulus vor der Jerusalemer Gemeinde, vor der christlichen Gemeinde. Meines Erachtens spricht der Zusammenhang dagegen. Gewiss hätte auch die Jerusalemer Gemeinde Schwierigkeiten, den bisherigen Christenverfolger so hoppla hopp in ihrer Mitte als Bruder willkommen zu heißen. Wahrscheinlich wäre Paulus tatsächlich auf verschlossene Türen und Herzen gestoßen. Aber von der Christengemeinde wäre keine Gefahr für ihn ausgegangen. Es hätte kein Grund bestanden, eilig Jerusalem zu verlassen, was der Herr ihm sagt. Außerdem braucht die Gemeinde das Zeugnis des Paulus über Jesus ja nicht, sie kennt Jesus schon. Nein, ich bin überzeugt, Paulus wollte Zeuge sein vor dem Hohen Priester, vor dem Hohen Rat, vor seinen unbekehrten Volksgenossen. Er wollte ihnen erzählen, was Gott an ihm getan hat. Und genau da macht dann auch das Gegenargument Sinn, das Paulus nun anführt. Denn was wir dann lesen, Vers 19, 20, Herr, Sie wissen doch selber, das ist ein Einwand des Paulus gegen den Auftrag des Herrn, geh schnell weg. Nein, der Paulus will da bleiben und Zeuge sein vor dem Hohen Rat und sagt, aber Herr, Sie wissen doch selber, dass ich als Verfolger der Gemeinde agiert habe. Sie wissen, dass ich Wohlgefallen hatte am Tod des Stephanus. Ich habe bei denen doch einen Mordstein im Brett. Die müssen doch wissen, dass etwas Außergewöhnliches, etwas Gewaltiges geschehen sein muss, wenn gerade mein Leben nun eine solche Wende erfahren hat. Das ist ein Gegenargument gegen den Herrn. Aber der Herr lässt diesen Einwand nicht gelten. Gewiss sind die Argumente des Paulus logisch und einleuchtend, aber der Herr weiß es besser. Liebe Geschwister, das musste ich in meinem Leben auch erst bitter lernen, mit schmerzlichen Erfahrungen. Ich dachte früher, wenn etwas logisch ist, dann muss das den Leuten doch einleuchten. Dann müssen die Menschen das doch auch annehmen, wenn es logisch ist. Aber wenn der Mensch etwas nicht hören will, dann kann es noch so logisch sein. Er verschließt sein Herz davor. Der Mensch hat die unheimliche Fähigkeit, sich auch den überzeugendsten und offenkundigsten Tatsachen zu verschließen. Und Jesus weiß, die Juden haben ihre Herzen für ihn. Sie haben ihre Herzen für die Wahrheit verschlossen. Und Paulus soll nicht seiner Kraft in vergeblichen Kämpfen in Jerusalem verzehren. Liebe Geschwister, auch das ist für uns bis heute wichtig, sowohl im Zusammenhang mit Landeskirchen als auch mit freikirchlichen Gemeinden, die den Weg der Wahrheit verlassen haben. Das gibt's leider an den einen wie den anderen Orten. Der Weg des heutigen Pietismus, der sagt, wir müssen in der Kirche bleiben, egal was kommt. Das ist leider der Weg des heutigen innerkirchlichen Pietismus. Dieser Weg ist völlig unbiblisch, völlig unbiblisch. Der Weg, den Jesus seinen Jüngern geboten hat, ist ganz klar ein anderer. Dieser Weg heißt, geh hin und sei mein Zeuge. Wenn du aber siehst, dass sie sich entschieden haben, dein Zeugnis abzulehnen, was sollen die Jünger dann tun? Dann schüttle den Staub von deinen Füßen und geh. Niemand. Und das gilt jetzt nicht nur für landeskirchliche Gemeinden, das gilt leider in unseren heutigen Tagen genauso auch für freikirchliche Gemeinden. Niemand ist gerufen, dort zu bleiben, wo das Wort Gottes nicht mehr im Mittelpunkt steht, wo man das Wort Gottes nicht mehr hören und annehmen will. Niemand ist gerufen, sein Leben in geistlicher Wirkungslosigkeit zu verbringen. Mir tut das schon seit Jahrzehnten weh, wenn ich sehe, wie treue Jesus-Nachfolger in Gemeinden verharren, wo sie im Prinzip nur noch eine fromme Alibi-Funktion haben, wo sie gegen Windmühlen ankämpfen, aber sie können nichts bewegen. Geh dorthin, wo dein Zeugnis gehört, wo Jesus deinen Dienst gebrauchen und segnen will. Außerdem, und darum geht es hier für den Paulus sicher noch viel mehr, Paulus würde sein Leben riskieren und mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren, wenn er als frisch bekehrter Christ zum Hohen Rat zurückkehren würde. Sie werden ihn als Hochverräter und Gotteslästerer steinigen. Diese Schmach, dass ihr Shootingstar zum Feind übergelaufen ist, werden sie mit allen Mitteln austilgen wollen. Aber Jesus hat mit Paulus noch was vor. Und deshalb sagt der Paulus, auch wenn du es gut meinst, mach jetzt keine Dummheiten, raus aus Jerusalem und zwar schnell. Geh hin, denn ich will dich ferne unter die Heiden senden. Du hast einen Auftrag nicht vor deinen verstockten Volksgenossen in Jerusalem, du hast einen Auftrag unter den Heiden. Und genau da kippt die Stimmung. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der Predigt, genau an dieser Stelle. Nun kommt die unverständliche Ablehnung der Juden. Bis genau zu diesem Punkt haben sie gebannt und erstaunlich offen zugehört. Wahre Ungeheuerlichkeiten für jüdische Ohren haben sie widerspruchslos hingenommen. Fassen wir nochmal zusammen, schrauben wir uns nochmal die jüdischen Ohren an, was der Paulus ihnen da gesagt hat. Dieser Jesus, den wir kreuzigen ließen, ist mir als Auferstandener vor Damaskus begegnet. Nicht vom Abgrund herauf, sondern vom Himmel herab hat er zu mir gesprochen. Schon an diesem Punkt hätten sie aufschreien müssen. Denn Paulus sagt ja damit, wir haben keinen Gotteslästerer gekreuzigt, der wäre unten, garantiert. Wenn der oben ist, dann ist er ein Knecht Gottes, zu dem sich Gott bekannt hat. Dann war die Entscheidung des Hohen Rats, dann war unsere Entscheidung falsch. Das steckt schon allein in dieser einen Tatsache drin. Merkwürdigerweise schweigen sie und hören weiter zu. Dann berichtet Paulus ein frommer Jude, Ananias, der in der ganzen jüdischen Gemeinde in Damaskus einen hervorragenden Ruf hat, der wurde vom Gekreuzigten geschickt. Paulus muss nicht den Gekreuzigten ausdrücklich erwähnen, aber es ist ja jedem klar, von wem er spricht. Der hat mich im Auftrag des Gekreuzigten getauft. Auf sein Wort hin verschwand meine Blindheit, mit der mich Gott vor Damaskus geschlagen hatte. Das ist in diesem Zusammenhang natürlich ein Erweis der göttlichen Vollmacht des Ananias, dass er die Blindheit wegnehmen kann, die Gott verordnet hat. Und drittens erschien Jesus dem Paulus hier im Tempel. Jesus, der Gekreuzigte, wird ihnen als der Herr des Tempels bezeugt. Und sie schweigen und hören zu. Aber als Paulus sagt, dieser Jesus hat mich fortgeschickt zu den Heiden, da werden sie rasend vor Zorn. Warum jetzt? Warum erst jetzt? Warum gerade hier? Ich kann mir es nur so erklären, es ist immer wieder die gleiche alte jüdische Eifersucht. Es ist hochinteressant, wenn man unter diesem Aspekt die Evangelien durchliest, es wird immer wieder deutlich, warum haben sie Jesus abgelehnt? Es war immer und immer und immer wieder die Eifersucht. Aus Eifersucht haben die jüdischen Führer Jesus abgelehnt, sie wollten was Besseres sein als dieser Nazarener. Wir haben es doch nicht nötig, uns von dem was sagen zu lassen. Aus Eifersucht haben die Sadduzäer die Apostel vor den Hohen Rat geschleppt. Steht ausdrücklich drin, Eifersucht. Und aus Eifersucht wollen sie jetzt nicht, dass das Evangelium zu den Heiden kommt. Wir sind doch schließlich Gottes auserwähltes Volk. Was interessieren uns die Heiden? Was geht die Heiden unser Gott an? Sie sehen ihre Exklusivität in Gefahr. Merkwürdigerweise hat Israel ja auch nie eine echte Heidenmission betrieben, soweit ich weiß. Das ist merkwürdig, denn im Alten Testament hat Gott durch die Propheten immer wieder klar gesagt, dass er sich auch den Heiden zuwenden will. Nur eines von vielen Beispielen, Jesaja 25, Verse 6 und 7. Und der Herr Zebaoth wird allen Völkern machen auf diesem Berg ein fettes Mahl. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg, auf dem heiligen Berg Israels, auf Jerusalem, Berg Zion, die Hülle wegtun, damit alle Völker verhüllt sind und die Decke, damit alle Heiden zugedeckt sind. Diese Worte Gottes haben für Israel nie eine wirkliche Bedeutung gewonnen. Natürlich konnten Heiden zum Bundesvolk als Proselyten dazukommen, wenn sie unbedingt wollten. Aber von sich aus hat sich das Judentum wohl bis heute nie ernsthaft darum bemüht. Sie hatten merkwürdigerweise nie eine Liebe und einen brennenden Eifer, ihren Gott, dem sie so viel verdanken, den anderen Menschen zu bezeugen, dass die auch zum Glauben kommen. Sie haben in ihrer Exklusivität selbstgefällig geruht. Und an dieser Exklusivität zu rühren, das war ein Tabu. Ein absolutes No-Go. Das wird sich wohl erst im tausendjährigen Reich ändern. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird Israel an einem Tag zum Glauben kommen und dann wird Israel, wenn ich es recht verstehe, auch ein Zeugnis für die Völker sein. Aber erst dann. Wir erleben hier auf dem Tempelplatz in Jerusalem so etwas wie die letzte Schicksalsstunde Israels für die nächsten 2000 Jahre. In ihrem Heiligtum wird ihnen der Weg des Heils bezeugt. Aber sie wollen nicht. Der Ort dieser Predigt ist bei Gott kein Zufall. Es ist die letzte Predigt des Paulus in Jerusalem. Wahrscheinlich kehrte er nie wieder hierher zurück. Und mit ihm zieht sich die Hand Gottes von Jerusalem und von seinem Volk zurück. Rund 10 Jahre später wird Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und die Juden werden unter alle Völker der Erde zerstreut. Der jüdische Staat hört nun für fast 2000 Jahre auf zu existieren. Dabei war das Zeugnis des Paulus überwältigend. Es gab nicht einen vernünftigen Grund, diesem Zeugnis des Paulus nicht zu glauben. Paulus hat sie auf den Weg mit nach Damaskus genommen. Paulus hat ihnen Einblick gewährt, wie der lebendige Gott, ihr Gott, der Gott ihrer Väter, nach ihm gegriffen hat. Aber sie wollen nicht. Auch heute gibt es nicht einen vernünftigen Grund, dem Zeugnis der Bibel nicht zu glauben. Es gibt nicht einen vernünftigen Grund, Jesus nicht nachzufolgen, der doch aus Liebe sein Leben für uns dahingegeben hat. Es gibt nicht einen vernünftigen Grund. Und doch erleben wir fast überall diese unverständliche und unvernünftige Ablehnung des Heils. Was ist die Ursache? Es ist bis heute derselbe menschliche Stolz, den wir nicht nur an Israel und an der jüdischen Selbstgefälligkeit sehen, den sehen wir in jedem Menschen. Es ist der menschliche Stolz, der sich vor Gott nicht beugen will, der Gott nicht die Herrschaft und die Führung seines Lebens abtreten will. Ich denke, das Heil und ewiges Leben annehmen, das würden alle sehr gerne, zu ihren Bedingungen, wenn sonst alles so bleibt, wie es ist. Wenn sich Gott sonst aus ihrem Leben raushält und sie machen lässt, was sie wollen. Meine Erfahrung immer wieder in Begegnungen gewesen, das ist in den meisten Fällen der Knackpunkt. Und der Mensch, wenn ihn Gott in die Entscheidung gestellt hat, dann spürt er, so wird's dann aber nicht gehen. Jesus kann ich nur ganz nachfolgen oder nicht. Ich kann ihm nur ganz gehören oder nicht. Wir hatten früher einen Bekannten. Eines Tages war es soweit, einige Zeit vorher war seine Frau zum Glauben gekommen, wirklich zum Glauben gekommen. Und nun war auch er von Gott angesprochen. Er stand mit seinem Leben vor der Entscheidungslinie. Soll ich mein Leben Gott anvertrauen? Im Prinzip hatte er die wesentlichen Dinge begriffen, aber eine Sache hielt ihn zurück. Hat er ganz offen darüber gesprochen, was will Gott dann von mir? Was macht er mit meinem Leben? Welche Wege wird er mich führen? Und er war nicht bereit, sein Leben den Führungen Gottes anzuvertrauen. Er hatte Angst, Gott will Dinge von ihm, die er nicht will. Soweit ich weiß, ist er bis heute nicht wirklich auf die Seite Gottes getreten. Ist er bis heute nicht vom Tod zum Leben durchgedrungen. Ist der unbeugsame menschliche Stolz, der die Herrschaft nicht an den Herrn abtreten will. Aber liebe Geschwister, liebe Gäste, was für eine kurzsichtige Entscheidung ist das? Sollte Gott nicht am besten willen, was gut für uns ist? Ganz gewiss wissen wir es. Es geht nicht immer nur oberflächlich auf leichten und schönen Wegen, es geht durch tiefe Stunden. Aber sollte der, der seinen eigenen Sohn aus Liebe zu uns nicht verschont hat, uns nicht nur auf wunderbaren und gesegneten Wegen führen? Was für eine Unvernunft, dem Herrn unser Leben nicht vorbehaltlos anzuvertrauen. Deshalb, wenn Gott uns anspricht, wenn Gott uns die Hand auf die Schulter legt und sagt, gib mir mein Sohn, gib mir, meine Tochter, dein Herz, dann sollten wir diese Stunde der Gnade, diesen Tag des Heils, nicht ungenutzt vorübergehen lassen. Es liegt nicht in unserer Hand, ob dieser Tag, ob diese Stunde jemals wiederkommt. Amen.